Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Football's Coming Home, Folge 88. Und die ist heute ein bisschen international, weil ich weile gerade auf der Insel. Herzliche Grüße aus London. Ich schaue quasi aus meinem Hotelzimmer hinaus auf die Londoner Docklands, wie hier gerade wunderschön hinter der Themse die Sonne untergeht tatsächlich. Also schöner geht's doch überhaupt nicht. Aber ich begrüße am anderen Ende der heute sehr, 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 sehr langen Leitung, live in Hamburg-Poppenbüttel, den lieben Kollegen Nico Manstein. Grüß dich.
Ja, guten Abend nach London, guten Abend natürlich auch an euch da draußen. Ich freue mich wieder dabei zu sein hier in der International Football's Coming Home Edition. Bin gespannt, hatten wir ein paar Tore am Wochenende. Gibt einiges zu besprechen, auch über die Bundesliga hinaus.
Auf jeden Fall. Bist du in Poppenbüttel? Ich habe jetzt gar nicht gefragt, weil ich wollte einfach nur, ich finde den Namen so lustig. Ich finde allgemein bei Hamburg, frage ich mich immer, warum haben die Stadtteile so komische Namen? Poppenbüttel, Quickborn, Schnelsen, Uttmarschen, was ist da alles? Die sprechen da schon Deutsch, oder?
Ja, also man würde ja auch eigentlich streng genommen von Popenbüttel sprechen. Leider bin ich aber nicht in Popenbüttel, sondern mich hat es ja sogar leicht noch nach Schleswig-Holstein gezogen.
Ach so, von du daher, bist gerade gar nicht in Hamburg.
Tatsächlich wohnhaft bin ich gar nicht in Hamburg. Zwar zwei S-Bahn-Stationen entfernt, also ich nehme die Fahre mit der Hamburger S-Bahn Tag für Tag, aber ich wohne nicht in Hamburg, sondern in Schleswig-Holstein.
Ah, in Pinneberg oder was?
Kurz vor Pinneberg, genau, zwei Orte davor. Halstenbek heißt die Weltmetropole.
Ach, krass, krass. Nee, aber das ist ganz wichtig, dass du das separierst, weil ich werde auch immer fuchsig, wenn Leute sagen, sie kommen aus Berlin und am Ende wohnen sie in Oranienburg. Also insofern, ne, schön, dass du das hier auf jeden Fall richtig stellst. Du hast es aber auf jeden Fall schon angeteasert. Wir haben viel zu besprechen. Der Bundesligaspieltag hatte wieder einiges zu bieten. Und dann würde ich mal sagen, vertun wir keine Zeit. Legen wir einfach mal los, oder?
Gerne doch.
Und wir gehen rein in den 30. Spieltag. Es gab ja diesmal aufgrund von Karfreitag kein Freitagabendspiel. Deswegen gehen wir rein in den Samstag und beginnen mit Leipzig gegen Kiel. Ein 1:1. Sicherlich am Ende des Tages ein Remis, mit dem keiner so richtig leben kann. Leipzig im Kampf um Europa, fehlen 2 Punkte. Kiel im Kampf gegen den Abstieg, jetzt auch. Würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal vielleicht zu den gleich zwei entscheidenden Szenen auch dieses Spiels. Was sagst du zu diesem Elfmeter für Leipzig, den Šeško verwandelte zum 1:1 am Ende des Tages? Dene trifft Openda im Strafraum. Der Sky-Kommentator, ich habe mir gestern die Highlights angeguckt, für den war das eine relativ klare Sache. Ich muss eher sagen, und der Kicker hat mir da auch zugestimmt, dass das doch eher, also, eine sehr schmeichelhafte Geschichte war, oder?
Ja, also war tatsächlich auch meine Wahrnehmung so eine klassische Szene. Man sieht es zum ersten Mal, und da war tatsächlich auch gestern, als ich es in der Konferenz gesehen habe, meine Wahrnehmung, also Leute, dafür einen Strafstoß zu geben, es ist dann am Ende wieder so ein Thema, ja, wenn er ihn gibt, dann ist es ist auch so ein Thema, das dann nochmal umzudrehen, alles Mögliche, aber ich fand es einfach wahnsinnig unglücklich, die ganze Szene, weil mit dem Ding war Leipzig erstmal drin, also es ist wie so oft so eine leidige Sache, was ist eine klare Fehlentscheidung, weil da kann man sagen, okay, gibt es Argumente dafür, dass es zu wenig ist, dann zu sagen, nee, es ist keiner, aber ich bin da schon auch bei dir, es ist eine Situation, bei der Leipzig sehr, sehr glücklich sein kann.
Und am Ende dann aber souverän verwandelt. Kurz darauf gab es auch einen Zusammenprall zwischen Gulaschi und dem Kieler, wie spricht man den aus, Setsch?
In die Richtung? Setsch, der Innenverteidiger,
ja. Genau, also an beiden auf jeden Fall gute Besserung. Das sah gar nicht gut aus. Gulaschi musste sogar mit der Trage vom Feld gebracht werden. Ich weiß nicht, gibt es da irgendein Update oder so? Hat jetzt gar nicht mehr geguckt jetzt tatsächlich.
Nee. Hatte ich jetzt tatsächlich auch nichts mitbekommen.
Aber auf jeden Fall an beide da gute Besserung. Wir sind ja jetzt in dieser Saisonphase auch immer dabei, aufs die Restprogramme zu schauen. Das macht immer besonders Spaß. Fangen wir mal mit Leipzig an, die jetzt noch auswärts Frankfurt haben, die Bayern zu Hause, Bremen auswärts und Stuttgart zu Hause. Ein ziemlich schweres Restprogramm für die Ziele, die man in Leipzig hat, oder? Und das war gestern ja auch wieder ein Rückschlag in der Hinsicht. Wird man die Champions League gerade jetzt auch mit diesen Gegnern noch erreichen? Ich habe da meine Zweifel.
Ich formuliere es mal so, wenn man sie erreicht, dann erreicht man sie nicht aufgrund der eigenen Stärke, sondern aufgrund der Schwäche der anderen. Aber es ist auch nach dem Trainerwechsel, merke ich zwar, dass die Stimmung sich rund um Leipzig ein wenig verbessert hat und dass es offensiv zumindest ein paar mehr Ideen gab, aber auch in den letzten Wochen. Jetzt das Ding in Wolfsburg letzte Woche war jetzt auch nach 3-0-Führung alles andere als souverän. Das Ding gegen Hoffenheim vor 2 Wochen beim Bundesliga-Debüt von Löw war auch nicht so gerade überzeugend. Und man muss ja auch sagen, diese erste Hälfte gestern, da können sie auch äußerst froh sein, dass sie nur mit 0-1 rausgehen. Also Marcel Schäfer hat es auch nach dem Spiel gesagt, das war unsere schlechteste erste Hälfte der Saison und da waren auch erste Hälfte mit dabei, in denen sie teilweise 3 bis 4 Gegentore kassiert haben, wenn ich mich an das Wolfsburg-Spiel erinnere, wo sie zur Pause schon 3-0 hinten lagen. Also es ist schon eine Situation, bei der man bei Leipzig sich Sorgen machen muss.
Da hat das Paintball-Spielen ganz am Anfang nicht so gut funktioniert, aber war eine geile Story, die Jolt Löw auf der Pressekonferenz erzählt hat. Hat wohl auch ein fieses Ding mitten ins Gesicht bekommen. Also.
Ja.
Bei Holstein Kiel sieht das Restprogramm folgendermaßen aus. Die Gladbacher zu Hause, Augsburg auswärts, Freiburg daheim und zum Abschluss der BVB. Auch knackiges Ding. Oder Dinger.
Also man muss ja bei den Kielern wirklich sagen, sie haben jetzt als weiterhin einzige Mannschaft in jedem Auswärtsspiel ein Tor gemacht. Sie machen ihre Tore, sie bleiben dran. Sie waren in den letzten 3 Spielen, vor 2 Wochen in Mainz, letzte Woche gegen St. Pauli und auch gestern in Leipzig, waren sie jeweils 1-0 vorne und haben am Ende 2 Punkte anstelle von, wenn man sich mal vorstellt, du könntest aus diesen 3 Spielen auch, wenn du deine Führung zu Ende gebracht hast, 9 Punkte holen können. Und dann wärst du aktuell bei 26 Punkten mit Vorsprung auf dem Relegationsplatz, alles Mögliche. Also da muss man sagen, ist Kiel durchaus näher dran, als es diese 3 Punkte sind. Okay, es sind auch nur noch 3 Punkte. In Anbetracht des Restprogramms glaube ich aber, dass es am Ende nicht reichen wird. Gab ja jetzt unter der Woche auch eine personelle Verkündung. Am Freitag gab ja Holstein Kiel bekannt, dass man sich vom Herrn Wehlmann, dem genauen Titel weiß ich jetzt nicht, Sportdirektor, sportlichen Leiter, getrennt hat.
Geschäftsführer, meine ich.
Genau, und dass dafür jetzt Olaf Rebbe kommt, lange bei Nürnberg erste Schritte bei Wolfsburg gemacht, kam dann schon auch überraschend, aber ja irgendwie aus meiner Perspektive, wenn man so einen Wechsel macht, logisch, dass zu dem Zeitpunkt, weil es ja jetzt auch in Richtung Kaderplanung geht.
Ja, da bleiben wir gespannt dran. Wie gesagt, das Restprogramm hat es in der Hinsicht in sich. Heidenheim gegen die Bayern. Am Ende, wie ich fand, ein überraschend deutliches Ergebnis für die Bayern. Die richtige Reaktion gezeigt, aus meiner Sicht, auf dieses Champions League-Ausscheiden. Besonders gefreut hat sich wahrscheinlich auch Jonas Urbich. Das 6. Spiel in der Bundesliga und endlich stand hinten mal die 0. Hatte auch nicht viel zu tun, dann aber hinten raus die, glaube ich, größte Chance hat er brillant entschärft. Trotzdem wiegt natürlich über allem immer noch das Thema, man hat das Finale da Horm verpasst. Im Doppelpass kam heute die Frage der Woche, ist wieder alles gut beim FC Bayern, also bezogen auf dieses 0-4 in Heidenheim. Und da war Antwort A, ja, Kompany hat das Team weiterentwickelt und B, nein, der FC Bayern hat in der Champions League zu sehr enttäuscht. Als ich das gelesen habe, habe ich mir ehrlicherweise die Frage gestellt, ob der Praktikant von Sport1 sich diese Frage ausgedacht hat, weil die so unfassbar zusammenhangslos ist. Also die Option, Kompany hat das Team weiterentwickelt, da würde ich ganz klar sagen, eher nein, was aber auch nicht nur seine Schuld ist. B ist aber auch falsch, weil man muss ja die personelle Situation sehen. So. Und natürlich ist es enttäuschend, dass sie ausgeschieden sind. Sie waren aber in beiden Spielen gegen Inter, sie waren die bessere Mannschaften. Was war letztendlich der Auslöser? Man hat die Chancen nicht genutzt, man hat sich immer in den falschen Momenten, hat man die Tore am Ende des Tages bekommen. Aber das, was halt nun mal klar ist, man war personell nicht auf einer Linie. Selbst wenn ich jetzt am Mittwoch, und ich habe sehr drunter gelitten, auch in Bezug auf Thomas Müller, dass das jetzt sein letztes Champions-League-Spiel war. Es hat sehr wehgetan, dass die Reise vorbei war. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich glaube, man hat dieses Finale da Horn zu sehr glorifiziert. Weißt du, auch in Bezug auf das letzte Mal, dass das ja eine besondere Geschichte war. Aber mein nüchterner Blick war halt auch darauf, selbst wenn sie jetzt weitergekommen wären, gegen Barcelona wären sie ausgeschieden. Weil die Bayern sind einfach gerade in so einer Zwischenphase, wo sie sich wieder zu einem europäischen Spitzenteam erst wieder hin entwickeln müssen. Da, wo jetzt Barcelona jahrelang war und wo die Bayern denen ordentlich Pfeffer gegeben haben, sind die jetzt wieder weiter und der FC Bayern muss sich da wieder, jetzt auch, wie gesagt, auch mit dem neuen Trainer und im Sommer wird es ja einige Wechsel geben, muss sich da erst wieder hin entwickeln. Davon mal abgesehen, dass sie ja auch einen Haufen Verletzte hatten. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Die Abwehr war ja so halb irgendwie zusammengeschustert, dazu noch mit Min-Jae Kim, der vollkommen überspielt ist und einen Fehler nach dem nächsten macht. Also wie gesagt, ja, es ist natürlich bitter, aber ich glaube, und das sage ich jetzt nicht, weil sie jetzt auch hinten raus ausgeschieden sind, man hätte mit diesem FC Bayern so in der Form, mit allem drumherum, man hätte die Champions League sowieso nicht gewonnen. Wie siehst du diese Entwicklung?
Grundsätzlich mal angefangen mit der Sport1-These, mit der du reingegangen bist, bin ich völlig bei dir. Also ich finde diese zwei Antwortmöglichkeiten allein schon absurd. Also allein schon immer dieses Schwarz-Weiß-Denken, ist es in der Regel meistens immer was dazwischen.
Das hat ja auch keinen Zusammenhang.
Genau. Also das ist zwei völlig unabhängig voneinander zu betrachtende Dinge. Also tatsächlich sehr absurd. Sportlich sehe ich tatsächlich sehe ich es mit Blick auf die Champions League teilweise anders, teilweise genauso wie du. Also ich fand es auch, dass es mir die ganze Saison zu viel das Thema war, Finale de Horm, schon am Anfang der Saison, Herbert Heiner, der auch gesagt hat, letztes Mal war es das Finale de Horm, diesmal holen wir den Titel de Horm. Und das war mir schon zu viel, weil das den Druck auch noch auf eine teilweise junge, teilweise umgekrempelte Mannschaft nicht gerade geringer macht. Ein Druck, den man natürlich bei Bayern München auch haben kann, kann man natürlich sagen, aber mir war es persönlich auch ein bisschen zu viel Glorifizierung. Was ich allerdings schon glaube, ist, dass man in dieser Champions-League-Saison eine gute Chance hatte, weiterzukommen und auch den Titel zu holen, weil mir hat jetzt über zwei Spiele Bayern gegen Inter besser gefallen und Inter ist für mich die defensiv, auch wenn ich sie teilweise gar nicht so gerne zugucke, defensiv so unfassbar stark, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass die so wenig Gegentore kassieren und dass sie es hingekriegt haben, sich so viele Chancen zu erarbeiten und ja sogar drei Tore zu erzielen, also sie haben ja drei Tore gemacht, hätten aus meiner Sicht mindestens fünf machen müssen, fand ich das sogar eher positiv im offensiven Sinne und ich glaube auch, wenn ich auf den FC Barcelona schaue, ich hätte der Bayern durchaus sehr konkurrenzfähig gesehen, weil ich finde bei Barcelona, ohne das jetzt zu groß zu machen, schon, dass es eine junge Mannschaft ist, die, wenn sie in einem Flow sind, wie im Barcelona-Spiel, frühe Führung, alles läuft, dann ist es schwer, gegen diese junge Mannschaft dagegen zu halten. Aber wenn es einen Rückschlag gibt, wie in Dortmund, frühes Gegentor 1-0, dann merkst du, okay, das ist noch eine sehr junge Truppe und ich glaube, gegen einen FC Bayern, der durchaus die Routine gezeigt hat, auch gegen jüngere, vielleicht ein bisschen freche Mannschaften wie Leverkusen in der Champions League, okay, wir setzen dann in solchen Spielen auch mal ein Ausrufezeichen, also ich hätte da durchaus die Chance gesehen, dass wenn sie das geschafft hätten, auch den Titel zu holen, so ist es am Ende jetzt eine Saison. Sie werden in der Bundesliga den Titel holen. Sie werden Champions League Viertelfinal aus, Pokal Achtelfinal aus, klar gegen Leverkusen, aber trotzdem zu wenig. Ich finde, es ist so eine Saison, über die man in 5 Jahren nicht wirklich positiv, aber auch jetzt nicht ganz negativ sprechen wird. Man muss halt schauen, was sich im Sommer entwickelt. Grundsätzlich finde ich, sind sie mit dem Company auf einem ganz guten Weg. Wenn er auch die zweite Saison bekommt, dann möglicherweise auch Verstärkung in der Innenverteidigung, den er nicht dauerhaft mit Min-Jae Kim und mit Upamecano spielen muss, die einfach wahnsinnig überspielt waren. Also ich bin grundsätzlich sogar ganz, ganz positiv gestimmt, was die Bayern angeht, bin aber da beim Schlussfazit auch bei dir. so ein Thema Weiterentwicklung oder so ist sicherlich noch ein bisschen was schuldig geblieben, was sich aber nicht nur an Company beziehungsweise weniger an Company, sondern eher an Thema Kader sehen würde.
Ja, natürlich muss er sich auch noch weiterentwickeln, aber das war uns doch allen vorher klar. Deswegen habe ich ja am Anfang der Saison ja auch ein bisschen meine Bedenken geäußert, ob der Schritt für Company, also sowohl für ihn als auch für den Verein jetzt, ob das für alle Seiten das Richtige ist. So, und natürlich gibt es Dinge, wo ich sage, oder Auswechslungen, die er auch in der Champions League-Saison getätigt hat, wo ich mir dachte, okay, so, aber warten wir doch erstmal ab, geben wir ihm doch weiterhin die Chance, und wenn die Meisterschaft drin ist, jetzt, man nimmt sich beim FC Bayern halt zero Zeit, so, und seitdem wir 2013 zum ersten Mal dieses verdammte Triple gewonnen hat, wird jedes Jahr, egal in welcher Verfassung du bist, es wird immer auf diesem verkackten Triple rumgeritten. Das, was zuvor über 100 Jahre nie ein Thema war, oder was ein Traum war, aber was jetzt nicht so festgesetzt wurde, wir wollen jetzt jedes Jahr das Triple holen. Und seitdem du das einmal geschafft hast, wird jedes fucking Jahr darauf rumgeritten. Und wenn es das nicht wird, dann kannst du eine Saison, wenn es nur Meisterschaft und Pokal ist, ist eine Saison automatisch nur noch okay. Und es geht mir so derartig auf den Sender, weil das so für selbstverständlich immer genommen wird. Und wir haben ja letztes Jahr gesehen, selbst die Meisterschaft ist nicht mehr selbstverständlich. Natürlich, wie gesagt, ich bin auch mit vielen Sachen unzufrieden gewesen in dieser Saison. Aber um Gottes Willen, jetzt fangen wir nicht an, jetzt hier nach einem Jahr diesen Trainer, wo wir alle wussten, der braucht Entwicklung, den jetzt auch noch in Frage zu stellen. Also insofern, ich glaube, das muss man an anderer Stelle, glaube ich, mal tun. Liebe Grüße an Max Eberl. Und ich meine, Kimmich hat es, finde ich, ja auch vollkommen richtig anschließend zusammengefasst. Wir hatten schon Glück, mit so vielen Niederlagen so weit zu kommen. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Also insofern schauen wir einfach mal. Ich hoffe mal, dass sie jetzt die Meisterschaft souverän ins Ziel tragen werden. Und das wäre doch schon mal für den Anfang was. Und denke ich mal, gehen wir noch kurz aufs Restprogramm ein. Zum einen jetzt die Mainzer zu Hause, Leipzig auswärts, Gladbach, das ist das letzte Heimspiel. Und dann zum Abschluss geht es nochmal nach Hoffenheim. Ein Wort vielleicht noch zu den Heidenheimern. Herzlichen Glückwunsch gestern an Captain America von Heidenheim, an Patrick Mainka, richtig geile Choreografie. 250 Spiele für den FCH auf der Ostalb. Allerdings so richtig zu feiern war, glaube ich, da keinem zumute. Es wird immer schwieriger für die Heidenheimer im Abstiegskampf. Schauen wir auch da gleich mal aufs Restprogramm und dann kannst du gern was dazu sagen. Die Heidenheimer spielen jetzt noch auswärts in Stuttgart. Sehr wichtiges Spiel zu Hause gegen den VfL Bochum. Union auswärts und zum Abschluss Bremen daheim.
Sie sind die Mannschaft von den dreien da hinten, ich lasse jetzt bewusst alles, was davor steht, raus, weil ich finde, dass die nicht mehr eingreifen werden. Sie sind die Mannschaft in diesem Relegationsmeisterkampf, die in der Pole-Position sind. Und ich glaube auch, sie sind die qualitativ beste Mannschaft. Sie sind die Mannschaft, die noch am für mich gefestigsten wirkt. Also grundsätzlich finde ich es auch von der Wahrnehmung, dass gestern war ein Spiel, wo sie erstmals komplett ernst genommen worden sind von den Bayern, weil in der Vergangenheit gab es immer, eigentlich war Bayern-Heidenheim immer ein sehr ähnliches Spiel, in dem Bayern häufig mal ein bisschen das Gas vom Pedal genommen hat und Heidenheim rangekommen ist. Letzte Saison war es natürlich der Gipfel mit dem 3:2 nach 0:2 für den FCH. Aber grundsätzlich seit dem Conference League aus, es gab ja mehr Punkte, es gab dann auch mal vereinzelt einen Sieg in Wolfsburg hier. Zu Hause hat man noch mal ein bisschen mehr die Stimmung entfacht. Das unglückliche Ding gegen Leverkusen vor 2 Wochen war ja auch ein Spiel, bei dem durchaus mehr drin gewesen ist. Also grundsätzlich auch vom Restprogramm her, klar, das Bochum-Ding wird ein absolutes Schlüsselspiel, ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt. Ich gehe tatsächlich davon aus, wenn man mich jetzt fragen würde, dass die Heidenheimer die Mannschaft von den drei ist, die es in die Relegation schafft, was ich mir persönlich auch wünschen würde. Spiele wie gegen Bayern sollten nicht der Maßstab sein. Das Einzige, was aus Heidenheimer Sicht ein bisschen unglücklich ist, neben der Niederlage, klar, ist, dass man sich die Tordifferenz ein bisschen zerstört ist. Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber man hatte da vor dem Spieltag mit Blick auf die Kieler eine um 6 Tore bessere, eine um 6 Tore bessere Tordifferenz, das ist jetzt sehr, sehr minimal. Und das kann schon eben auch ein Faktor werden für die Saisonschlussphase.
Ist halt auch bitter, die Gegner, die bei Bayern noch kommen, sind halt jetzt nicht gerade aus dem Abstiegskampf. Also sonst hätte man ja sagen können, okay, die zerstören jetzt auch noch die Tordifferenz von anderen, aber das müssen dann andere Mannschaften machen. Schauen wir da auf jeden Fall die nächsten Wochen drauf. Bremen gegen Bochum war ein knappes 1:0 für die Herren von der Weser, der vierte Sieg in Folge, was wiederum bedeutet, das war die vierte Niederlage in Folge für die Bochumer. Das entscheidende Tor war in gewisser Weise ein bisschen kurios. Und zwar gab Mitchell Weiser Maximilian Wittek im Strafraum zunächst einen Bodycheck. Das Spiel lief allerdings weiter und dann kam nochmal die Hereingabe von Jinma. Ja, und Weiser war halt der Abnehmer dieser Hereingabe und traf dann zum 1:0. Der Treffer wurde noch überprüft aufgrund von Abseits, aber Wittek, der halt immer noch am Boden lag, hob halt das Abseits auf. Also bescheuerter geht's ja wirklich nicht, oder? Also, oh, ist das bitter.
Es ist der klassische Fall, Abstiegskampf, wenn scheiße läuft, läuft scheiße.
Also, oh ja.
So ein Gegentor, also erstmal vorweg, für mich ist es okay, das Ding am Ende zählen zu lassen, weil es für mich ein Zweikampf ist, den man jetzt nicht als Foulspiel bewerten muss, meiner persönlichen Ansicht, dann ist es halt natürlich maximal unglücklich. Man kann auch da thematisieren, dass Wittek vielleicht anstelle lange zu reklamieren auch irgendwann ein bisschen hätte aufstehen können und in der Situation drin bleiben können, aber so ist es für Bochum einfach wahnsinnig bitter, weil in der ersten Hälfte waren sie ja drin, zweite Hälfte hat Bremen dann schon auch ordentlich Druck gemacht, sie hatten ja schon davor einen Abseitstreffer, der nicht gezählt hat, und dann eben kurz vor Schluss dieses 1:0 von Weiser, womit sich Bremen belohnt und Bochum auf der anderen Seite, muss man ja sagen, der Trend ist absolut negativ. Also beim VfL, als man Mitte der Rückrunde dachte, okay, die gewinnen bei den Bayern, die sind wahnsinnig gut drauf, die sind in jedem Spiel drauf und dran, Punkten zu holen, haben gegen Dortmund gewonnen, haben gegen die Bayern gewonnen, ist es jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr wenig, und gefühlt ist es von den drei Mannschaften da hinten drin die das formschwächste Team.
Ja, was ich dabei aber irre finde, das kann sich jederzeit ja ändern. Also wenn ich mich mal in die letzten Wochen zurückerinnere, wie das immer so gewechselt ist, also innerhalb dieser drei Mannschaften da unten, das war ja wirklich Wahnsinn. Aber es wird jetzt natürlich wichtig sein für die Bochumer, das wieder ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen. Im positiven Sinne kann man natürlich sagen, sie haben es ein Stück weit selbst in der Hand. Also Union zu Hause, gut, die sind jetzt raus aus dem Abstiegskampf. Aber die Heidenheimer auswärts, Mainz zu Hause und zum Abschluss auf St. Pauli. Im Endeffekt, wenn sie Heidenheim und St. Pauli gewinnen, ja, sind sie nicht safe, das ist Quatsch, aber das wären... Und aus den anderen Spielen vielleicht auch noch ein paar Punkte mitnehmen, haben sie den Klassenerhalt dann relativ sicher. Aber ja, das ist jetzt mal eine ganz einfache und rudimentäre Analyse, wenn es mal so einfach wäre.
Ja, also rechnerisch ist es klar, sie haben es weiterhin in der eigenen Hand. Sie sind aber auch das Team, das sich grundsätzlich... Das finde ich auch bei den Bochumern eine wirklich erschreckende Zahl. Sie sind die Mannschaft auch, die in der Expected Goals-Tabelle auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Also sie arbeiten sich jetzt auch in dem Sinne nicht gerade die meisten Tore, sind jetzt auch nicht Spiele dabei, wo man sagen muss, okay, da muss Bochum zwingend punkten. Also ich finde beim VfL sehe ich anders als letzte Saison auch nicht dieses, okay, zu Hause im Ruhrstadion ziehen wir die Nummern. Da gab es jetzt zuletzt die zwei Niederlagen gegen Stuttgart und gegen Augsburg, wo du noch in Überzahl warst. Also würde gern vielleicht noch so deine Prognose interessieren. Ich habe ja eben schon gesagt, für mich werden es die Heidenheimer sein, die es am Ende in die Relegation schaffen. Auch wenn ich glaube, dass es bis zum 34. Spieltag geht und dass es letztlich sich da entscheiden wird, wer es in die Relegation schafft zwischen den drei. Also ich würde persönlich mit den Heidenheimern gehen, aber vielleicht hast du ja da ein anderes Gefühl.
Hm. Ich Ich gebe dir am Ende nochmal ein Feedback. Ich muss nochmal überlegen. Lass erstmal über alle Spiele reden und vielleicht habe ich dann ein Bild vor mir, wenn das gestattet ist.
Selbstverständlich.
Wunderbar, das freut mich. Zu Werder Bremen vielleicht auch noch da zum Abschluss. Die haben noch St. Pauli zu Hause, Union auswärts, Leipzig daheim und Heidenheim auswärts. Und da geht es dann hoffentlich vielleicht straight auf Europa zu. Man muss ja immer aufpassen, dass man das sagt. Aber ich glaube,
jetzt 4 Punkte okay. Auf dem Champions-League-Platz für Werder.
Oh, die ganz große Keule. Na, gucken wir mal. Wer auch noch mit um die Champions League spielt, apropos, sind die Freiburger. Und die haben gestern ein wichtiges Spiel gewonnen. 3-2 gegen Hoffenheim. Übrigens herzlichen Glückwunsch nachträglich an Julian Schuster zum 40. Geburtstag. Sein Gegenüber, Christian Ilzer, hat gestern zum ersten Mal in dieser Saison überhaupt mit der gleichen Startelf gespielt. Also wie zum letzten Wochenende. Das wollte ich hier auch mal, glaube ich, ganz nette Information. Am Ende hat vor allem Lukas Höhler den Unterschied gemacht mit seinem Doppelpack. Fangen wir mal mit den Freiburgern an. Wie gesagt, die sind im Kampf um Europa noch voll dabei, haben jetzt Wolfsburg auswärts, Leverkusen daheim, Kiel auswärts und die Frankfurter Eintracht zum Abschluss. Auch das ist ein sehr knackiges Restprogramm, aber auch das, was wir jetzt über Bochum gesagt haben, im Abstiegskampf geht es hier für die Freiburger auch gegen die direkte Konkurrenz.
Ja, vor allem das Spiel am letzten Spieltag gegen Frankfurt kann wohlmöglich auch noch richtig zum Schlüssel werden für die Freiburger. Also ich glaube, wenn sie da 6 bis 8 Punkte holen, dann wird es, glaube ich, auf jeden Fall für Europa reichen. Und wenn du sogar vielleicht schaffst, 9 Punkte aus den letzten 4 Spielen zu holen oder 10, also mit 9 kann es schon gut sein, mit 10 bis 12 auf jeden Fall, dann sehe ich sogar die Freiburger im Kampf um die Champions League möglich. Und ich finde, sie haben ja jetzt die Krise hinter sich geschafft, den zweiten Sieg in Folge geholt, haben es, finde ich, auch phasenweise in der ersten Hälfte klasse gespielt, nachdem Hoffenheim ja eigentlich ein bisschen besser reinkam, haben sie mit Höhler ein richtig schönes Tor rausgespielt. Also ich finde, auch das kommt bei den Freiburgern aktuell und auch in dieser ganzen Rückrunde dazu, dass da teilweise richtig schöne Angriffe reinkommen.
Ja.
Nämlich da auch ein Tor gegen Bremen, also wirklich direktes Passspiel. Doan, der da wahnsinnig viel inszeniert und dann waren es sogar tatsächlich mal Stürmertore von Höhler, was ja bei Freiburg auch selten passiert. Und Doan mit seiner individuellen Qualität. Ja, eigentlich ein Treppenwitz, dass ich dieses Spiel völlig unvermittelt hergeben in der Nachspielzeit, aber auch da bleibst du dann in der zweiten Hälfte dran, stellst auf 3-2, also bei den Freiburgern muss man sagen, sie haben jetzt ihr Formtief oder überwunden und da gehst du natürlich jetzt mit gut Selbstvertrauen rein in die Schlussphase, also grundsätzlich bei den Freiburgern läuft sehr gut, während Hoffenheim gefühlt froh sein kann, dass die letzten 3 wenig punkten.
Ja, wird es da nochmal eng? Die Hoffenheimer spielen noch gegen Dortmund, in Gladbach, in Wolfsburg und zu Hause gegen die Bayern. Also ich glaube, da kann man halt nicht erwarten, dass man so viel holt. Es sei denn, es gibt jetzt eine Überraschung.
Also 3 Punkte in Wolfsburg kannst du gut und gerne holen, aber ansonsten ist das kein Restprogramm, bei dem diese TSG Hoffenheim wirklich viele Punkte holen wird. Allerdings ist es Hoffenheim in einer Saisonschlussphase und Saisonanfangsphasen und Saisonschlussphasen sind die Lieblingszeiten von André Kramaric, was wir ja schon seit letzter Woche sehen.
Ja.
Von daher vergisst mir die Hoffenheimer niemals in der Schlussphase, aber zum Sachlichen, also ich glaube, selbst wenn sie keinen Punkt holen, sehe ich es irgendwie nicht, dass Heidenheim noch 8 Punkte holt aus den 4 Spielen.
Na dann, wenn Nico Mahnstein das sagt, lieber Heidenheimer, dann überzeugt ihn mal vom Gegenteil.
Ich sag ja, dass sie drin bleiben.
Aber, naja, du hast Relegation gesagt.
Ich sag aber auch, dass sie drin bleiben.
Okay, auch über die Relegation im Zweifel.
Auch über die Relegation.
Wow, okay, spannend, spannend. Apropos Wolfsburg, sie haben auch diesmal nicht gewonnen. Aber immerhin einen Punkt geholt. In Mainz vielleicht. Also es war ja relativ wildes Spiel, auch so mit vielen kritischen Schiedsrichterszenen. Was ich dich da gleich mal als erstes fragen will. Dieser Tritt von Dominic Kor gegen Paredes, ich glaube, das war Anfang der zweiten Halbzeit oder so, wo es nur die gelbe Karte gab. Ist das aus deiner Sicht nur gelb? Also wäre ich Schiedsrichter gewesen, dann hätte meine Hand doch sehr in Richtung Rot gezuckt.
Ja, also ich war entsprechend, also da will ich gar nicht jetzt anfangen, Neutralität vorzugaukeln. Also ich war gestern bei dieser Situation wirklich stinksauer. Paredes musste ja, nachdem er sein Comeback, sein erstes Saisonspiel gefeiert hat nach langer Verletzung, musste nach dieser Szene auch ausgewechselt werden. Ich hoffe mal, dass es nichts Schlimmeres ist. Aber dieser Einsatz von Dominic Kor, der jetzt schon mehrfach in dieser Saison so Themen hatte von Situationen, bei denen man durchaus über Rot sprechen kann. Also für mich war es eine rote Karte. Gab ja noch andere Szenen. Da fand ich es zum Beispiel jetzt nicht so wild. Da gab es ja durchaus auch Diskussionen bei dem Treffer zum 2:1 der Mainzer, ob da die Sichtbehinderung vom Torwart ja, von Kravara stattfindet. Wegen Abseits, das persönlich fand ich, da sagst du natürlich aus dem Impuls raus als Fan, ah, das ist doch Abseits, aber so mit einem Tag Abstand würde ich sagen, wenn er direkt auf Abseits entscheidet, ist das okay, dann ist es okay, den Treffer nicht zählen zu lassen, aber das dafür dann umzudrehen, wäre mir auch zu viel gewesen. Ja, das ist so meine Meinung zu den Schiedsrichterentscheidungen.
Jetzt ist ja bei Wolfsburg allgemein sehr viel los. 5 Spiele in Folge ohne Sieg, immerhin haben sie jetzt nach 4 Niederlagen mal wieder einen Punkt geholt. Es bleibt dabei, dass die Schwäche nach Standardsituation weiterhin da ist. Vielleicht auch aufgrund dessen gibt es Diskussionen um Ralf Hasenhüttl, ob es mit ihm weitergeht. Ehrlicherweise war ich ein bisschen überrascht, auf der anderen Seite auch wiederum nicht, weil ja, die letzten Wochen jetzt nicht so super gut waren. Trotzdem, ja, ist es irgendwie komisch nach wie vor. Wie siehst du das als Wolfsburger? Ich erwarte mir jetzt, ich bin ja jemand, der jetzt da total von extern drauf guckt, aber ich erwarte jetzt von dir eine flammende Rede, entweder pro Ralf Hasenhüttl oder du schickst ihn jetzt hier direkt zum Teufel.
Also eine flammende Rede kann ich gerne machen. Ich werde mich allerdings auf keines der beiden Extreme ziehen lassen.
Schade.
Fangen wir mit der sportlichen Thematik an. Ich halte es für sinnvoll, im Sommer mit einem neuen Trainer in die Saison zu gehen, weil unter Ralf Hasenhüttl fand letztes Jahr eine Stabilisation statt und hat man auch zu Beginn der kommenden Saison eine klare Spielidee gehabt gegen den Ball, schnell im Umschaltspiel über Amura, über Thiago Tomás, über Wimmer, verbunden mit einer fußballerischen Qualität, verbunden auch mit einer Qualität offensiv nach Standards, die allerdings speziell in der Rückrunde immer weniger geworden ist und speziell mit dem Ball werden die Ideen Woche für Woche kläglich weniger. Also es ist ja nicht umsonst so, dass du zu Hause in den, also wenn ich mal die Rückrundenspiele, die du zu Hause hattest, du hast gegen Kiel 2:2 gespielt, du hast gegen Bochum 1:1 gespielt, du hast gegen St. Pauli 1:1 gespielt, du hast gegen Heidenheim 0:1 verloren. Das sind Heimspiele gegen Abstiegskandidaten, wo du jeweils glücklich sein kannst, dass du teilweise noch einen Punkt geholt hast, ist in der Gesamtlage einfach schlecht. Du bist in der Rückrundentabelle im Abstiegskampf, hast allgemein in der Rückrunde 2 Siege geholt, gewinnst zu Hause 2025 nur ein einziges Spiel, das noch das letzte Hinrundenspiel war. Das sind alles Katastrophenzahlen, das ist alles eine Katastrophenbilanz. Und auch wenn der Schritt gestern in Mainz, speziell mit Blick auf die erste Hälfte bis zu den Gegentoren, ein positiver war, du auch viele Konter hattest schon vor dem 1:1, wo du sagen musst, okay, wenn Amura da vielleicht ein bisschen zielstrebiger aufs Tor zugeht oder vielleicht auch den Mitspieler sieht, dass du da auch auf 0:2 stellen kannst und dann wird es wahrscheinlich ein anderes Spiel. Trotzdem ist die Gesamtlage in den letzten Wochen einfach sehr, sehr, sehr negativ, weil auch das Drumherum immer unstimmiger wird. Ralf Hasenhüttl, er ist im Vergleich zu seinem Vorgänger Niko Kovac deutlich nahbarer Trainer, der sich auch nach jedem Spiel zu den Fans kommt, Applaus den Fans, sich bei den Fans bedankt für die Unterstützung, für die ja. Mitreise zu den Auswärtsspielen. Also von der Sympathie her ist es jemand, den ich auch gerne sehe und den ich in dem Sinne auch vermissen würde. Aber sportlich gibt es eben eher eine Rückentwicklung als eine Weiterentwicklung. Und Ralf Hasenhüttl hat selbst gestern gesagt, wir haben uns das klare Ziel Europa gesetzt und wenn am Ende dann 6, 7 Teams über uns stehen, dann haben wir dieses Ziel verfehlt und dann muss es ein neuer probieren. Also er hat selbst ein bisschen gesagt, gab jetzt auch immer mehr Themen, okay, was, ob möglicherweise Sachen in der Kabine sind. Es gab eine Auseinandersetzung mit Kevin Behrens. Ja. Ist für mich durchaus okay, dass es eine Auseinandersetzung mit Kevin Behrens gibt, weil der weder sportlich noch menschlich was beim VfL zu suchen hätte.
Ja.
Aber auch sonst merkt man, es gibt sehr, sehr viele Unstimmigkeiten und im Sommer wird sich im Kader was verändern und ich glaube auch im Sommer wird sich auch der Trainerposition was verändern.
Ich kann ja Hasenhüttl einfach eine Empfehlung geben. Ich glaube, Southampton würde ihn sehr gerne wieder zurücknehmen, denn seitdem er da weg ist, war das nur noch eine reine Shitshow.
Es gibt ja tatsächlich übereinstimmende Medienberichte, speziell von deutschen Medien, dass er ein Kandidat für die österreichische Nationalmannschaft als Nachfolger für Ralf Rangnick sein könnte. Auch in den Wolfsburger Kreisen wurde das immer wieder zum Thema. Also auch da, auch das war jetzt tatsächlich ein Thema. Okay, wiefern will man denn mit Hasenhüttl überhaupt weitermachen, wenn es da Flirtereien mit dem österreichischen Verband gibt, wobei das bislang auf Gerüchtebasis passiert.
Ja, wobei man da ja auch hört, Rangnick und der Fußballverband sollen ja ziemlich, ja, gegensätzliche Meinungen haben. Was eigentlich so ultra komisch ist, ne? Weil man ja so erfolgreich war, ne?
Aber das ist der österreichische Fußballverband wirkt auch für mich seit Jahren teilweise ein bisschen unschlüssig in der Entscheidungsfindung, aber anderes Thema.
Ja. Ja, darf man ja auch nicht vergessen, Ralf Rangnick ist natürlich auch ein komplizierter Charakter, aber ja, trotzdem. Schauen wir hier auf die Restprogramme. Mainz hat noch die Bayern auswärts, Frankfurt daheim, Bochum auswärts, Leverkusen zu Hause, also ein strammes Restprogramm. Aber ich sag mal so, wenn man da ordentlich durchkommt, dann hat man sich Europa definitiv verdient. Und die Wolfsburger spielen noch in Freiburg, nee, zu Hause gegen Freiburg in Dortmund, gegen Hoffenheim und dann zum Saisonabschluss in Gladbach. Und jetzt kommen wir zu einem...
Ich würde vielleicht noch einen Satz würde ich vielleicht noch zu den Mainzern sagen.
Selbstverständlich.
Also ich hoffe natürlich, also ich würde es mir tatsächlich für die Mainzer wünschen, weil es wäre die Belohnung für eine Saison, wobei der Trend bei den Mainzern ja aktuell eher negativer ist. Von daher hast du es gesagt, sie haben es in der eigenen Hand, aber es sind inzwischen nur noch 2 Punkte auf Platz 7, einen nicht-europäischen Platz. Also wenn der Trend sich gerade so weiterhin weiterentwickelt, dann habe ich so ein bisschen Angst um die Mainzer. Also ich würde es mir wünschen, dass sie es am Ende noch Europa schaffen, aber mein Gefühl ist leider, dass es am Ende nicht reichen wird.
Ja, ich bin bei Mainz immer so, und ich wäre da nicht traurig drüber, ehrlicherweise. Aber ich will es denen auch nicht wegnehmen. Ich fronte die immer so, es tut mir auch total leid, aber ich will Mainz nicht in Europa sehen. Bitte seht mir das nach, liebe FSV-Fans. Wenn ihr es schafft, werde ich euch international gegen Bodo Glimt und Co. die Daumen drücken. Auch absurd, ne? Werden wir gleich nochmal zu kommen, aber Tottenham im Europa-League-Halbfinale gegen Bodo Glimt. Holy shit.
Ja,
Wahnsinn, warte.
Das
ja, gut.
Apropos holy shit.
Ja, das ist ein super Übergang. Du hast dieses Spiel, glaube ich, kommentiert auch, oder? Union gegen Stuttgart. Gibt es davon irgendwo Ausschnitte? Weil ich hätte gern irgendwie mal, ich hätte gern mal deine ausrastende Stimme gehört. Also ich habe es ja gestern nur im Kicker-Live-Ticker verfolgen können und habe es mir vorhin in der Zusammenfassung angeschaut. Also ein 4:4, doch nie hat es das in der Bundesliga-Geschichte gegeben, dass in einer Halbzeit 8 Tore fallen. Und die Tore, also die wurden ja gefühlt immer geiler. Undav, Mio, wunderschöne Fernschuss-Tore. Und da dachte sich Leopold Querfeld, ach, alles Kinderkram, ich knall das Ding mal aus 35 Metern auf die Hütte. Ja, eigentlich musst du jetzt, also ich bin voller Emotionen, was für ein geiles Fußballspiel, aber du hast es kommentiert. Also eigentlich musst du jetzt mal erzählen, wie völlig losgelöst du von der Erde warst in diesem Spiel.
Also da war ich wirklich völlig losgelöst. Also das war ja ein Spiel, wenn man ehrlich ist, Union Berlin, die Mannschaft, die wahrscheinlich hinten und vorne am häufigsten die Zahl 0 stehen hat. Da gehst du jetzt am Anfang gegen ein Spiel gegen VfB Stuttgart, der sich in den letzten Wochen schwer getan hat, so rein ins Spiel und denkst, okay, das wird ein sehr enges Spiel, in dem Standards entscheiden können. Okay, das mit den Standards hat gestimmt, Union genau. Früh in Führung gegangen. Da denkst du dir, okay, Trimmel, scharfe Hereingaben, jeweils Verlängerung auf den zweiten Pfosten, jeweils der zweite Ball ist im Tor. 2-0 für Union gegen so ein Stuttgart, da denkst du dir eigentlich 2-0, okay, das Ding ist gesessen. Dann kommt Stuttgart, antwortet mit den zwei Traumtoren von Undav und Mio, eines schöner als das andere, wo man auch sagen muss, dass Stuttgart echt klasse Fußball gespielt hat und sich ja. auch echt auch darüber hinaus noch Chancen erarbeitet hat. Es gab eine Szene, in der Demirovic frei durch war, versucht den Keeper zu umkurven und einfach wegrutscht beim Zwischenstand 1-0. Da haben die Stuttgarter also einfach vorne verpasst und hinten waren sie einfach völlig anfällig nach Standards. Also das Ding von Querfeld war dann, da war es wirklich, ich war gerade noch mit einer Einwurfssituation beschäftigt, mit dem Nacherzählen, wie das so ist. Und dann schießt er auf einmal und da wurde es tatsächlich sehr laut und die Schlussphase dann, da war es sogar phasenweise, ich kann sagen, wenn man es kommentiert, da fängt man schon irgendwann beinahe an zu lachen, weil es einfach Wahnsinn war.
Ja.
Hin und her, da ein Tor, hier ein Tor. VfB, finde ich, klasse Fußball gespielt. Also ich muss wirklich sagen, also die Stuttgarter in der ersten Hälfte müssen sich einfach darüber aufregen, dass sie Standards einfach in den letzten Wochen nicht verteidigt bekommen, weil sie ja wirklich drei der vier Tore aus dem Spiel heraus stark rausgespielt haben, stark abgeschlossen. Während Union back to the roots im offensiven Sinne, defensiv war das Harakiri. Ich bin selbst so ein bisschen, in dem Spiel kann man fast gar nicht den Spielfilm erzählen, weil es einfach Chaos und Freude pur war, aber es war überragend und es wird eine erste Hälfte sein, die ich glaube ich so nie vergessen werde.
Ja, war ja dann auch vollkommen klar, dass dann die zweite Halbzeit da natürlich nicht mehr so ganz mithalten konnte, logischerweise. Vielleicht bleiben wir noch kurz bei den Stuttgartern und machen das Spiel dann mit Union zu. Ich muss da trotzdem noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich glaube, das, was wir in dieser Saison eigentlich viel zu wenig auch angesprochen haben, ist die Tatsache, dass der VfB eigentlich eine ziemlich schwache Bundesliga-Saison spielt. Man muss natürlich dazu sagen, und das verschleiert das auch so ein bisschen, dass sie natürlich im letzten Jahr auch krass überperformt haben, dass sie jetzt Champions League gespielt haben, dass sie im Pokalfinale stehen. Das ist so ein bisschen das Eintracht Frankfurt-Syndrom, als die in Europa so krass waren, aber die Bundesliga halt total haben schleifen lassen. Ne? Das ist halt, weil ansonsten, wenn du die Bundesliga anguckst, muss man natürlich sagen, dass ein gewisser Abfall im Vergleich zum letzten Jahr zu erwarten war. Aber glaube ich, die Stuttgarter damit jetzt nicht unbedingt gerechnet haben. Und ich denke mir so, das Pokalfinale, also über die Bundesliga, ja, punktemäßig ist es noch möglich, aber dafür sind sie mir auch zu anfällig. Und das Pokalfinale ist ja dann eigentlich nur noch die einzige realistische Chance, Europa zu erreichen. Und das Problem, was ich dann an Arminia Bielefeld in diesem Fall sehe, die Stuttgarter sind halt der haushohe Favorit. Und ich möchte mal sehen, was dann passiert, wenn die Bielefelder den Pokal gewinnen. Ob die VfB-Fans dann beispielsweise, wie gesagt, es ist jetzt total Spekulatius, aber ob die VfB-Fans dann nach dem Spiel immer noch sagen, ja, okay, ihr habt euch angestrengt, wie auch immer, trotzdem herzlichen Glückwunsch und wir verabschieden euch trotzdem mit Applaus, oder ob dann nicht die Musik spielt, weil, also die negative Musik vor allem, weil dieses Pokalspiel ja nicht nur ein Titel ist, in Anführungszeichen, sondern das direkte Ticket nach Europa. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, wenn sie es jetzt nicht über die Liga schaffen, was dann da potenziell passiert. Also ich glaube, da macht sich keiner so richtig gerade Gedanken eigentlich drüber. Und es wundert mich so ein bisschen.
Allen voran, weil schon auch mit Blick auf das Pokalfinale mit dazukommt, dass Bielefeld, wenn wir uns an die Spiele erinnern, standardstechnisch sehr, sehr stark ist. Ja. Also wenn Louis Oppi die Bälle da reinschlägt, das wird nicht viel schlechter sein als Christopher Trimmel. Und wenn du das dann so verteidigst wie in den letzten Wochen nach Standards, dann wird es auch schwer in diesem Pokalfinale. Also Ich hab's bei Sky 90 auch eben ganz richtig gehört. Also man hatte so ein bisschen direkt nach den Halbfinals rund um die Stuttgarter Bubble das Gefühl, okay, das Ding gegen Leipzig war das vorgezogene Finale, aber umso näher das Finale kommt, umso mehr weiß man auch, okay, was denn da überhaupt neben dem möglichen Titel auf dem Spiel steht. Weil in der Bundesliga, es wird mutmaßlich nicht reichen, dafür waren es einfach jetzt zu wenig Punkte aus den letzten Spielen. Zugegebenermaßen ist, glaube ich, Stuttgart mit die Mannschaft, die die unglücklichsten und die bittersten Spielverläufe der ganzen Liga hat. Ja. Also wenn ich an Dinge wie das Ding gegen Leverkusen, wo du kurz vor Schluss 3-4 verlierst, auch das Spiel gestern war ja eigentlich ein Unfall, der seinesgleichen sucht. Letzte Woche bist gegen Bremen eigentlich drückend und dann kriegt Nick Woltemade eine sehr umstrittene gelb-rote Karte. Ich war so selbst gegen Wolfsburg. In beiden Spielen haben sie sehr unglückliche Schiedsrichterentscheidung gegen sich gehabt. Und das ist bei Stuttgart sehr, sehr viel. Also mir fällt kein Bundesligist ein, der da so stark Pech hatte einfach. Auch die Expected Goals-Tabelle ist der VfB Stuttgart auf Platz 6, was man jetzt nicht alleine zu Rate ziehen kann, auf Platz 5 sogar. Noch kleine Korrektur. Aber das sagt natürlich jetzt nicht alles aus, aber ist schon Zeichen dafür, dass sie in vielen Situationen underperformen, Chancenverwertung häufig nicht passt, ändert aber nichts an der Gesamtlage, dass du auch wenn ein Leistungsabfall nach der letzten Saison klar war, dass du in dieser Champions League-Liga-Phase es nicht geschafft hast, da aber sogar in der Liga, während du Champions League gespielt hast, weiter oben warst und seit die Champions League weg ist, sogar eher in der Liga weniger punktest, ist irgendwie auch die Doppel-Dreifach-Belastung nicht das Riesenargument. Also wenn sie es nicht nach Europa schaffen, über egal welchen Weg, dann würde ich schon von einer eher enttäuschenden Stuttgarter Saison sprechen.
Stimme ich dir absolut zu und schauen wir da aufs Restprogramm. Die Heidenheimer hat man noch zu Hause, St. Pauli auswärts, Augsburg zu Hause und Leipzig zum Abschluss. Union, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Ich glaube, furioser hätte man den nicht zelebrieren können. Die haben noch jetzt in ihrem Restprogramm, welches sie ja relativ entspannt jetzt angehen können, die Bochumer auswärts, Bremen zu Hause, Heidenheim auch zu Hause und Augsburg auswärts. Das wären natürlich krasse Duelle gewesen, jetzt gerade gegen Bochum und Heidenheim, wenn es noch gegen den Abstieg gegangen wäre. So kann man das jetzt austrudeln lassen. Und glaubst du, weil wir ja auch viel über Steffen Baumgart am Anfang diskutiert haben und es ging ja eher sehr schleppend los, haben die Unioner, die Mannschaft, jetzt endgültig seinen Fußball verstanden und kann man sich darauf verlassen, in Anführungszeichen, dass das dann gleich in der nächsten Spielzeit in bessere Bahnen gehen wird? Also im Endeffekt vor allem nicht wieder im Kampf gegen den Abstieg dabei zu sein.
Ja, glaube ich, wobei es sogar tatsächlich, finde ich, eine Mischung ist aus, die Mannschaft hat sich an Baumgart angepasst, aber auch Baumgart hat sich an Union angepasst, weil ich finde, er hat auch die Experimente, die er in der Anfangszeit ein bisschen probiert hat, reduziert und so ein bisschen auf alte Unioner Tugenden zurückgekehrt. Also es sind jetzt sehr viele Spiele, das Spiel gestern würde ich jetzt fast ein bisschen rausnehmen, sehr viele Spiele, die man genauso gut in den 3 Jahren unter Urs Fischer, speziell wenn ich die ersten 3 Jahre unter Urs Fischer rausnehme, hätte sehen können, weil das war, ist in den letzten Wochen vor allem gegen die Mannschaften, die höher stehen, immer das klare Spiel. Union gibt den Gegner den Ball, ist nach Standards gefährlicher, ist nach Kontern wahnsinnig gefährlich mit Hollerbachern, quirligen Mann da vorne drin, und defensiv lassen sie eben kaum was zu. Ich war ja vor 2 Wochen auch in der Alten Försterei, als Wolfsburg zu Gast war, auch da ganz unangenehmes Auswärtsspiel, also so wie man sich eigentlich Union vorstellt, was nicht so war. Ich bin mal gespannt, inwiefern Union vielleicht es auch unter Baumgart mal schafft, den Schritt zu gehen, gegen tiefstehende Mannschaften, gegen Mannschaften, gegen die du auch mehr den Ball hast, auch da zu zeigen, okay, wir können auch mit dem Ball ein bisschen was anfangen und da vielleicht auch ein bisschen Attraktivität mehr reinbringen, was häufig auch mein Problem mit Union Berlin ist, dass die Fußball, der Art des Fußballspielens teilweise schon sehr fad anzusehen ist, gestern bewusst sehr stark rausgenommen. Da werden auch so Spiele jetzt, du hast ja angesprochen, das knackige Restprogramm, was da alles mit dabei ist, mit Bochum und Co. Wenn sie es da schaffen, Siege zu holen und auch Siege zu holen, indem du zeigst, okay, wir können was mit dem Ball anfangen, dann bin ich mal gespannt, was da geht unter Steffen Baumgart in der nächsten Saison. So oder so, glaube ich, werden wir in der kommenden Saison nicht in der Phase sein, in der wir mal über Abstiegssorgen in Köpenick sprechen werden.
Da bin ich sehr gespannt. Überrascht mich, dass du das jetzt so finalisierst und klar sagst. So weit würde ich noch nicht gehen, aber gucken wir mal. Wir können jetzt natürlich nicht alle Sonntagsspiele so durchsprechen. St. Pauli gegen Leverkusen läuft nämlich gerade noch. Da steht es jetzt immer noch 0-1. Ne? Hat sich irgendwas verändert? Nein, Nico schüttelt den Kopf. Sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich habe die Sonntagsspiele, weil ich vorhin auch noch unterwegs war, jetzt nicht gesehen. Da kann Nico vielleicht gleich was dazu sagen. Ansonsten können wir uns da ja auch ein bisschen kürzer fassen. Augsburg gegen Frankfurt war das frühe Spiel ein 0-0. Offensichtlich mit einer Frankfurter Eintracht, die zwei Gesichter mal wieder gezeigt hat und vor allem einen überragenden Kevin Trapp mit an Bord hatte. Kauasantos ja leider verletzungsbedingt raus, Kreuzbandriss, gute Besserung an der Stelle. Auch Mario Götze ist fraglich, wie lange der fehlt. Natürlich bitter jetzt auch für die Frankfurter unter der Woche in der Europa League gegen Tottenham ausgeschieden, wo ich natürlich als Spurs-Fan auch sehr leidenschaftlich für die andere Seite mitgejubelt habe, den Frankfurter Frust allerdings auch nachvollziehen konnte. Allerdings auch an dieser Stelle nochmal eine Sache klarstellen möchte, weil Markus Krösche über den entscheidenden Elfmeter dann sagte, also die Spurs haben ja 1-0 gewonnen, den Elfmeter musst du nicht geben, er trifft auch den Ball. Es ist ärgerlich, dass wir so in Rückstand geraten. Möchte ich mal an einer Stelle, eigentlich hört euch die letzte Folge an, da habe ich nämlich exakt zu dieser Thematik, er trifft den Ball, deswegen ist es kein Foul, nämlich schon mal was gesagt. Und es geht mir so dermaßen auf die Eier. Also, Kauasantos, ja klar, trifft er den Ball, er räumt aber mit voller Wucht James Maddison ab. Also, wie Markus Krösche da auf die Idee kommen kann, zu sagen, den Elfmeter musst du nicht geben. Doch, diesen Elfmeter musst du geben. Ja, und wirklich, ich kann mir nur an den Kopf fassen. Es gab ja witzigerweise noch eine andere Szene, wo die Frankfurter hätten Elfmeter kriegen können. Hätte es den gegeben, wäre ich damit auch fein gewesen. Deswegen hat es mich ehrlicherweise gewundert, warum er ausgerechnet die von Tottenham rausgeholt hat, weil das Ding war klar. Ich hätte es mehr verstanden, wenn er sich über die andere Szene aufgeregt hätte, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber so all in all, und dann kannst du auch was dazu sagen, natürlich bitter für die Frankfurter, weil sie hätten weiterkommen können. Ich habe ehrlicherweise vor den Duellen fest damit gerechnet, gerade wenn ich mir jedes Wochenende Tottenham-Spiele angucke. Ja, dem war jetzt nicht so und jetzt hat man wieder Punkte liegen lassen in der Liga in Augsburg und hat jetzt hinten raus noch Leipzig zu Hause, Mainz auswärts, St. Pauli daheim und den SC Freiburg, was auch ordentlich stramm ist.
Ist ein strammes Restprogramm. Ist auch ein Restprogramm, in dem man in der Hinrunde durchaus ein bisschen patzerig unterwegs war. Speziell die Spiele, die so zum Abschluss des Jahres 2024 da waren. Nämlich speziell das Leipzig-Spiel war eins, in dem Frankfurt mit einer der schwächsten Saisonleistungen gezeigt hat. Zum Europa-League-Spiel würde ich vielleicht noch ganz schnell festhalten. Ich würde mich all deinen Ausführungen anschließen, würde aber sogar sagen, dass das Tottenham-Weiterkommen über 180 Minuten verdient war, weil speziell das Hinspiel war für mich eins, wo Frankfurt sehr, sehr froh sein kann, dass Tottenham da nicht mit einem 2 oder 3-1 rausgeht, weil speziell, was Santos da gehalten hat, was da auch an Alupech aus Tottenham sich dabei war, konnte Frankfurt sehr, sehr gut damit leben und ich fand auch in der ersten Hälfte im Rückspiel habe ich auch eher von Tottenham gefährliche Szenen gesehen. Der Strafstoß war für mich auch klar einer, weil Santos Madison spielt erst den Ball, dann wird er komplett abgeräumt und dann ist es auch völlig wurscht für mich, ob Santos dann noch irgendwann den Ball leicht berührt. Da war nichts mit Kontrolle dabei, also da bin ich auch voll bei dir. Also für mich ging das am Ende in Ordnung. Jetzt das Spiel heute hat Dino Topmüller es mal ausprobiert mit einer Doppelspitze aus Ekitike und Batshuayi. Ein Experiment, das wir so, glaube ich, eher nicht mehr sehen werden in den nächsten Wochen, denn ja, es war völlig misslungen. Also die erste Hälfte war von beiden Seiten sehr, sehr verhalten. Augsburg hatte eine dicke Chance, wo Trapp schnell gehalten hat. Ein Treffer hätte da aber nicht gezählt, weil Augsburg da aus dem Abseits kam. Zweite Hälfte war dann deutlich besser mit der Hereingabe von Knauf und auch Baoya speziell. Knauf war an sehr, sehr vielen Szenen stark beteiligt, gab Aluminiumtreffer auch auf beiden Seiten, weil Frankfurt ein bisschen mehr aufgemacht hat, gab es dann auch mehr Räume für Augsburg, die in der ersten Hälfte eigentlich das Spiel komplett gemacht haben, die Fuggerstädter. Am Ende würde ich sogar sagen, kann Frankfurt mit dem Spielverlauf ein bisschen besser damit leben, mit dem 0:0. Ich glaube, es ist auch ergebnistechnisch, weil das Drumherum am Wochenende, jetzt Leipzig und Mainz, auch keine 3 Punkte geholt haben, ist das was, womit Frankfurt ganz gut leben kann, weil sie ja auch von der Tordifferenz mit plus 16 schon ein kleines Polster haben. Es ist aber schon so, dass das Spiel nächste Woche in Leipzig ein ziemlicher Schlüssel wird. Also ich glaube, wenn sie da einen Punkt holen, mindestens einen Punkt holen, dann geht es für Frankfurt in die Champions League. Wenn Frankfurt da aber verlieren sollte, beispielsweise, dann schließt Leipzig nach Punkten auf, je nachdem. Falls Leipzig höher gewinnen sollte, könnte Leipzig sogar Frankfurt überholen, was ich glaube, das nicht passieren wird, weil da müsste schon sehr hoch sein. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung da ist, ich glaube, dass das Spiel nächste Woche auch, mit Blick mit welchem Gefühl gehst du in die Schlussphase, das wird schon sehr, sehr wichtig für Eintracht Frankfurt, weil das ist jetzt eben auch klar die letzte Chance für die Champions League.
Wobei ich die Frankfurter da ehrlicherweise aktuell im Vorteil sehe. Ja. Von der Stärke her, würde ich jetzt mal zu sagen. Aber man weiß es nicht. Die Augsburger haben jetzt noch Leverkusen zum Abschluss auswärts, die Kieler, wenn schon denn schon, daheim, Stuttgart auswärts und Union in der heimischen WWK Arena.
Ha, sind ja auch noch im Kampf um Europa drin.
Richtig, richtig. Und wer auch noch im Kampf um Europa ist, das ist Wahnsinn, trifft so irgendwie auf die Hälfte der Liga zu, mehr oder weniger, sind die Dortmunder und die Gladbacher. Und die trafen heute im Borussen-Duell aufeinander. Und die Dortmunder haben gewonnen mit 3:2. Ich habe das Spiel natürlich absolut gar nicht gesehen, konnte auch kaum den Live-Ticker verfolgen. Deswegen musst du jetzt hier mal alles machen. Mal kurz erzählen, was ging so ab, was können wir für Rückschlüsse draus ziehen, die Dortmunder, wichtiger Sieg nach dem bitteren Ausscheiden gegen Barcelona.
Ja, während der FC St. Pauli gerade das 1:1 gemacht hat gegen Leverkusen, mache ich das doch gerne. Also es war eine eher verhaltene Anfangsphase auf beiden Seiten bei dem Spiel in Dortmund. Ich habe ehrlicherweise auch nur die erste Hälfte gesehen, das war aber ja auch die attraktivere. Dann war es das Führungstor von Itakura, wo Dortmund schon sehr offen stand. Der BVB hat es ja unüblicherweise völlig unverändert gespielt im Vergleich zum 3:1 gegen Barcelona. Vielleicht dazu auch noch ein kleiner Satz. Ich fand, das Rückspiel war eines der besten Dortmunder Spiele der letzten Jahre. Auf jeden Fall das Beste in dieser Saison. Und da zeigt sich mal wieder, wie unglücklich das war, dass du im Hinspiel einfach völlig dich auskontern hast lassen, da völlig chancenlos warst. Weil da wäre auch gegen dieses Barcelona, ich habe es ja eben schon gesagt, gegen dieses junge Barcelona noch mehr drin gewesen.
Genau.
Gut, aber hier hat man dann auch gezeigt, nach Rückstand ist man zurückgekommen mit Guirassy kurz vor Ende der ersten Hälfte und hat dann auch weiter gemacht. Du hast auch wieder gemerkt, dieses 1:1 hat das Stadion wieder mitgenommen. Da hat sich jetzt auch ein bisschen mehr eingestellt, auch nach dem Wechsel verletzungsbedingt, als Choupo-Moeka für Bayer reingekommen ist, hat sich stark auch direkt eingegliedert. Metscher und Svensson dann auch vor der Pause mit dem 2:1 und 3:1. Also das war schon stark. Und von daher, ja, zweite Hälfte kann ich jetzt selbst wenig sagen. Am Ende Gladbach nochmal rangekommen, hat aber nicht gereicht. Dortmund rein, wenn wir die Liga betrachten, in einem sehr positiven Trend. Bevor ich natürlich jetzt auch gerne noch deine Wahrnehmung hören kann, muss ich mich einmal korrigieren. Es steht weiterhin 1:0 für Leverkusen, da der Treffer zurückgenommen worden ist.
Oh Mann, ey. Ja gut, okay. Wir haben ja auch noch ein paar Minuten. Übrigens, falls ich weiß nicht, hier stehen gerade Leute von meinem Hotel und grölen rum. Ich Ich weiß nicht, ob hier die Chelsea-Fans gerade vorbeilaufen. Keine Ahnung. Und übrigens, falls ihr auch vorbeifliegende Flugzeuge hier hört, ich bin mitten in der Nähe vom London City Airport. Ich habe da extra im Tower angerufen und gesagt, dass sie mal für eine Stunde Pause machen sollen, aber halten sich offensichtlich nicht daran. Naja, ja, was wollte ich sagen? Achso, ja, du wolltest was zum BVB wissen. Also, man hat das Momentum so ein bisschen auf seiner Seite. Ich meine, klar, das Ausscheiden war jetzt bitter, aber im Kampf um Europa, wie gesagt, alle sind so ein bisschen am Struggeln. Und da hat der BVB jetzt das Momentum entfacht, was sie vermeintlich schon viel früher hätten machen müssen. Aber da alle schwächeln, passt es jetzt wiederum auch gut, ganz gut. Also gerade jetzt die letzten Spiele, Hoffenheim auswärts, Wolfsburg zu Hause, Leverkusen auswärts, Kiel zu Hause. Also, die kannst du alle schlagen. Und wer weiß, ob Leverkusen noch strauchelt oder bis dahin die deutsche Meisterschaft möglicherweise, hoffentlich aus Bayern-Sicht, schon entschieden ist, sind die vielleicht auch ein bisschen frustriert und da gewinnst du da durchaus auch oder kannst du. Also insofern ist Dortmund für mich in der Hinsicht da absolut gerade im Driver's Seat, wie man so schön sagt.
Ja, mit Blick auf Europa, absolut. Champions League sind sie natürlich auf die Fehler der anderen angewiesen, das ist klar. Ja, aber selbst das würde ich, wenn sie 12 Punkte holen, nicht ausschließen. Da wären sie bei 57 Punkten. Klar, 12 Punkte musst du auch erstmal holen als BVB, bei dem wir aus der Vergangenheit wissen, wenn man denkt, okay, jetzt läuft's, dann verlieren sie. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist der Trend beim BVB ein wirklich positiver. Und ich bin mal gespannt. Bei Gladbach ist es ja so ein bisschen andersrum. Restprogramm wirst du uns sicherlich gleich noch präsentieren. Okay, jetzt steht es wirklich 1-1 auf St. Pauli. es ist bei den Gladbachern ja jetzt auch das dritte Spiel in Folge, in dem du nicht gewonnen hast, nachdem du ja vor ein paar Wochen gedacht hast, okay, Gladbach ist jetzt so eine Mannschaft, die im Driver Seat ist, um so ein bisschen deine Metapher mitzunehmen. Jetzt wirkt so ein bisschen, okay, es ist doch eben eine Gladbacher Mannschaft, für die es Europa einen Schritt zu früh kommen würde. Am Ende wahrscheinlich dann nur weiterhin okaye Saison, aber ich glaube, bei Gladbach gehen so ein bisschen zu Saisonende die Federn aus.
Ja, und auch da liefern wir natürlich das Restprogramm. Kiel auswärts, Hoffenheim zu Hause, die Bayern auswärts und Wolfsburg daheim. Also auch da wäre aber trotzdem rein theoretisch noch was möglich. Aber müssen wir mal gucken, inwiefern das noch reicht. Wie gesagt, zu St. Pauli Leverkusen können wir jetzt nicht viel sagen, außer dass es 1-1 steht. Ich denke, ich habe noch ein paar Themen auf der Bucketlist. Also da werden wir vielleicht das Ende auch noch durchaus erleben. Schauen wir mal. Dann würde ich einfach mal sagen, wir haben jetzt sehr ausführlich über den Spieltag gesprochen. Ich habe noch ein paar kleine, wie sagt man, Gimmicks?
Gimmicks, Wunschthemen, wie auch immer.
Ja, kleine Gimmicks für euch parat in der Ist-noch-was-Kategorie. Nico weiß nicht, worum es geht. Da bin ich jetzt sehr auf deine Flexibilität gespannt, aber da habe ich keine Zweifel. Das kriegen wir die letzten Minuten jetzt hier noch wunderschön hin. Insofern ein kurzes Durchatmen und dann sind wir wieder da. Und wir starten in der Ist-noch-was-Kategorie mit der zweiten Bundesliga. Ganz kurzer Abriss, nicht lange. Wir gucken auf Aufstieg und Abstiegskampf. Der Aufstiegskampf ist natürlich insofern heftig, allein schon deswegen, dass von Platz 3 auf Platz 10 nur 6 Punkte Unterschied sind. Wobei man dazu sagen muss, in den letzten Jahren, ich kann mich immer daran erinnern, dass das immer zum Teil so war, ne, dass da es punktemäßig selten große Abstände gab. Ja, jetzt könnte ich es mir natürlich auch einfach machen und dich einfach fragen, wer es am Ende macht, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu fies. Ja, also ich meine, heute die Kölner mit einem wichtigen, souveränen Sieg. Das sah in den letzten Wochen aber durchaus auch mal anders aus. Hamburg ist jetzt wieder hart am Struggeln. Ja, und alles dahinter ist im Prinzip, ja, alles neu macht der Mai, ne?
Ja, der April, der macht, was er will.
Das passt beides super, ne?
neben den 6 Punkten zwischen Platz 3 und 10, bei dem es ja, wie du es richtig sagst, eigentlich zweitligatypisch ist, kommt ja noch dazu, dass es zwischen Platz 3 und Platz 6 ein einziger Punkt ist.
Ja.
Es ist Wahnsinn, diese zweite Liga. Und ich fand es auch wieder heute, diese Fünferkonferenz, ja bedingt durch den Ostersonntag mit 5 Spielen parallel, einfach komplett irre, weil vorne und auch hinten ja alles Mögliche passiert. Auch hinten mit Ulm, Münster und Braunschweig ja da noch eine Menge drin. Grundsätzlich muss man sagen, Köln und der HSV haben weiterhin alles mit Blick auf den direkten Aufstieg in der eigenen Hand. Speziell die Kölner haben es auch heute, finde ich, nochmal geschafft, im Kurzabriss nochmal eine fußballerisch bessere Note zu zeigen. Speziell, dass Lemperle zurück ist, auch sehr wichtig. Waldschmidt gefällt mir jetzt in den letzten Wochen besser. Also da glaube ich, dass die Kölner auch durchgehen werden direkt. Beim HSV war ich letzte Woche im Stadion gegen Braunschweig, werde ich auch kommende Woche im Stadion sein gegen den KSC. Ist es
spannend.
Keine ganz rosige Stimmung. Also nachdem du vor 2 Wochen in Nürnberg gewonnen hast, gedacht hast, okay, jetzt wird eigentlich da nichts mehr passieren. Wir haben die beste Tordifferenz, wir haben die Tabellenführung, wir haben ein relativ einfaches Restprogramm vor der Brust, ist es jetzt so, dass du gegen Braunschweig absolut verdient verloren hast und auch gegen auf Schalke. Du hast 90 Minuten in Überzahl gespielt und hast den Deckel nicht drauf gemacht. Nach dem Spiel, okay, das wurde mir auch ein bisschen zu überdramatisiert, dass Dompe und Mikkel Prossis auf dem Platz von den Mitspielern auseinandergehalten werden mussten, waren zumindest keine so schöne Geste. Ich glaube, das nächste Woche wird sehr, sehr wichtig, das Heimspiel gegen den KSC. Ich glaube, wenn sie das gewinnen und da nochmal zeigen, okay, wir gehen jetzt in die letzten dann nur noch 3 Spiele mit einem Sieg in den Rücken und dann weiterhin 4 Punkten Vorsprung. Ich glaube, dann werden sie die Nummer ziehen. Falls sie jetzt gegen den KSC nächste Woche auch patzen sollten, dann wird das ein sehr spannender Rest April und sehr spannender Mai.
Ja, definitiv. Dabei hätte ich gedacht, dass die Nachricht, dass Felix Magath HSV-Präsident werden will, ihn nochmal richtig feuernd am Arsch macht. Das wär's ja jetzt auch noch. Felix Magath, HSV-Präsident. Ja, gut, ich meine, warum nicht? Aber.
Aber wer kommt denn in die Relegation?
Ja. Können wir im Prinzip auswürfeln, oder? Also sagen wir mal so. Ich finde, das ist persönliches Empfinden, das ist jetzt losgelöst von sportlicher Bewertung oder so. Aktuell sind ja die Magdeburger auf Platz 3, ne? Ich finde es total komisch, gerade weil ich weiß, wie die Magdeburger in der letzten Saison gespielt haben. Also so vom Traditionsgedanken her fände ich es geil, die in der Bundesliga potenziell zu haben. Aber sind die schon so weit? Ist die Frage. Aber das kann ich mir bei allen anderen Vereinen, die da unten sind, kann ich mir auch diese Frage stellen. Paderborn, sage ich jetzt mal, wie gesagt, rein vom Gedanken, spielen in der Bundesliga, würde ich Paderborn jetzt sagen, sie haben halt Moritz Stoppelkamp halt nicht mehr, der aus der eigenen Hälfte mal ein Tor schießen kann. Insofern. Und ist dann halt auch die Frage, ne, Lukas Kwasniok, da werden sich ja die Wege im Sommer trennen, wurde, glaube ich, in der letzten Woche bekannt, also der Cheftrainer, also, ja, weiß ich nicht, inwiefern das jetzt da hilft. Kaiserslautern wäre natürlich heftig, aber die haben jetzt so ein bisschen ihre Mojo verloren. Also im Endeffekt, es ist im Prinzip eigentlich egal, wäre es über die Relegation, wie gesagt, erstmal muss derjenige dann auch die Relegation gewinnen, ja, das ist ja erstmal das eine. Aber selbst wenn das passieren sollte, finde ich da keinen, so gut es ist, dass es spannend ist. Aber das ist halt gleichzeitig auch der Nachteil, dass ich dann halt auch sage, sind die dann stark genug für die Bundesliga? Und da sehe ich ehrlicherweise keinen von den Mannschaften.
Ja, also speziell auch, ich habe es eben bewusst gesagt, dass ich auch glaube, dass die Heidenheimer sich in der Relegation durchsetzen würde, weil ich davon ausgehe, dass Köln und HSV direkt hochgehen und ich glaube, dass egal das, was dann in die Relegation kommt, dass der Bundesligist die klare Favoritenrolle hat und sich dann auch durchsetzen wird. Grundsätzlich glaube ich, dass Magdeburg, ich mag den Spielstil von Christian Titz sehr, ich mag auch Christian Titz als Mensch sehr, habe ihn auch beim HSV immer gemocht, weil er eine sehr lebensbejahende Art hat, Fußball zu spielen. Horst Steffen und der SV Elversberg, die SV Elversberg ist natürlich auch eine tolle Geschichte.
Ja, aber das, oh, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, also bei allem Respekt gegenüber Elversberg, aber das wünsche ich mir jetzt wirklich nicht.
Genau, das wollte ich auch dazu sagen, ich verschleiere meine saarländische Herkunft ja nie gerne, also was heißt nie, ich verschleiere sie nicht.
Hast du schon mal erzählt? Weiß ich das?
Das weiß ich gar nicht, ob du das weißt. Ich bin letztes Jahr erst in den Norden gezogen, die ersten 19 Jahre meines Lebens habe ich in Saarbrücken verbracht.
Ach so. Oh, jetzt hat hier jemand die Tür geknallt, alter Schwede. du bist ein Saarbrücker Jung.
Ich bin ein Saarbrücker Junge. Von daher,
hast du schon diese Witze gekriegt mit ja, ihr seid ja alle Verwandtschaft da unten. So.
Es ist wahrscheinlich Jonas ähnlich
Hector wie Hector auch immer anhören von Fabian Köster.
Ist wahrscheinlich ähnlich wie für einen Bielefelder, ob es die Stadt gibt.
Ja, aber jetzt wissen wir ja, sie gibt's ja. Also zumindest wird ganz Bielefeld dann bald in Berlin einfallen, wahrscheinlich. Genau,
aber vom Grundgedanken, worauf ich eigentlich damit hinaus wollte, selbst im Saarland ist Elversberg jetzt nicht der große Name.
Ja, das stimmt.
Ist die Gemeinde Spiesen-Elversberg, also so sehr ich Horst Steffen auch sehr schätze und auch die Art des Fußballspielen bei Elversberg ja durchaus angenehm ist, ich weiß jetzt nicht, ob es für die Bundesliga so sinnvoll wäre und auch eine Relegation Heidenheim gegen Elversberg, bei allem Respekt vor den beiden Vereinen und was sie so leisten, wäre vermutlich eine, die von den Einschaltquoten nicht gerade hochkarätig wäre.
Wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, ja, die sollen mal unten in der zweiten Liga mal paar etablierten Traditionsvereinen mal ein Beinchen stellen, jetzt wo wir in der dritten Liga ja wahrscheinlich Sandhausen verlieren werden. Hält sich mein Bedauern persönlich auch ein bisschen in Grenzen, wobei man da ja auch fairerweise mal dazu sagen muss, für die Menschen da, auch für die Mitarbeiter und so, tut es mir unfassbar leid. Das darf man ja immer nicht, wenn man so gewisse Antipathien gegen irgendwelche Vereine hat, darf man ja nicht immer vergessen, auch die Mitarbeiter, die da sind und so. Bei einem Abstieg bedeutet auch immer, dass da Leute ihren Job verlieren, ne, das darf man auch immer nicht so ganz vergessen. Bevor wir uns aber zu sehr von unseren Emotionen jetzt leiten lassen, eine Sache noch zum Abstiegskampf. Da stehen aktuell Ulm, ja, Münster, Ulm und Regensburg, also alle drei Aufsteiger da unten. Wird es dazu kommen, dass auch alle drei runtergehen? Das ist ja so ein bisschen so Premier League-mäßig, weißt du, alle drei Aufsteiger. Das wird ja in diesem Jahr wahrscheinlich wieder passieren. Im letzten war es genauso. Eigentlich ungewöhnlich, oder?
Ja, also in der zweiten Liga ist es ja tatsächlich eher ungewöhnlich, weil es ja schon ein paar Teams gibt, die sich da auch durchaus auch festigen konnten, wenn ich zum Beispiel an Elversberg denke. Aber klar ist schon, vor allem weil Braunschweig gerade einen unfassbaren Run hat, die letzten drei gewonnen, dass sich die fast aufgrund der Form, also sie mussten schon noch Punkte holen, aber dass ich sie da rausnehmen würde. Regensburg, das wird glaube ich auch nicht reichen, allein weil sie auswärts einfach, ich weiß gar nicht, ob die auswärts glaube ich 2 oder 3 Punkte geholt haben in dieser Saison, ich glaube auswärts haben sie kein einziges Spiel gewonnen, das wird bei Regensburg nicht mehr reichen und ich gehe davon aus, am letzten Spieltag gibt es das direkte Duell zwischen Münster und Ulm. Und ich glaube, dass das darüber entscheiden wird, wer in die Relegation geht und so oder so wer auch immer da in der Relegation wartet, aktuell ist ja Energie Cottbus auf dem dritten Tabellenplatz, auch Saarbrücken ist da vorne noch mit drin. Ich glaube so oder so, dass es ja wie so oft ist in der Zweit-Drittliga-Relegation, war es ja in der Vergangenheit häufig so, dass sich der Drittligist durchgesetzt hat. Und auch da, ob da jetzt Ulm oder ob da Münster steht, würde ich jetzt sowohl bei Cottbus als auch bei Saarbrücken sagen, könnten sie sich durchaus Chancen ausrechnen.
Auf jeden Fall. Und da würde ich mal sagen, schauen wir auch mal in die dritte Liga. allerdings nur zu einem Verein. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich als Bayern-Fan mal freiwillig hier mal ein Wort zu den Löwen verlieren möchte. Aber da gab es eine sehr interessante Entscheidung, nämlich vom Investor, vom geliebten Investor, Hasan Ismaik, der seine Anteile nach 14 Jahren gerne verkaufen möchte und, Zitat, nur noch Fan sein möchte. Ich glaube, in jeder Bar in Giesing haben an dem Tag die Sektkorken geknallt. Glaube ich, bei den allermeisten. Was ich ja ganz besonders weird fand, war dann, als Ismaik dann, Uli Hoeneß war ja zu Gast bei BR Sport und er dann Uli Hoeneß doch angeboten hat, dass er dann die Anteile kauft. Ich glaube, da ist bei den meisten Löwenfans direkt das Löwenbräu wieder hochgekommen. Also er meinte jetzt hinterher wohl auch, es war als Scherz gemeint. Und Uli Hoeneß hat natürlich auch direkt abgewiegelt. Aber ich hätte auch schwören können, dass er es auch ernst meint. Also er macht halt jetzt auch jetzt nicht so viel, dass die Leute ihn jetzt auch hinten raus nochmal positiv in Erinnerung behalten, sondern er, ja, tritt auch nochmal ein bisschen nach. Wie findest du das? Das war ja jetzt, ich konnte es ja überhaupt nicht glauben, dass das jetzt schon seit 14 Jahren, also du weißt irgendwie, es war ein andauerndes Thema, auch mit dem Vorstand. Er hat da ja ausgeholt, dass ihm in den 14 Jahren ihn da alle im Stich gelassen haben und so weiter, der richtig abgeledert. Aber dass das schon seit 14 Jahren so geht, war mir gar nicht mehr so klar.
Also absolutes Entertainment. Also wenn es kein so großer Traditionsclub wäre, könnte man ja fast drüber lachen.
Ja.
Dass wir in einer Fußballwelt sind, in der sowas in der dritten Liga passiert, bei einem Profiverein, Ausschreibung jetzt stattfindet, wer das übernimmt. Also ich finde es teilweise, wenn man dritte, vierte Liga hin und wieder gerade aktuell guckt, die einen machen ein offizielles Casting in Düren, die anderen suchen einen neuen Besitzer bei 1860 München. Also ich glaube, dass es für alle Beteiligten sehr gut ist, dass sich das Kapitel enden wird. Allerdings wird das auch erstmal jetzt jemand kaufen müssen. Und auch da muss man erstmal schauen, wer das am Ende sein wird und ob es dadurch besser wird. Also das ist damit ja noch nicht gesagt. Grundsätzlich sportlich muss man ja sagen, dass 60 aktuell auf einem sehr guten Weg ist. Sie, glaube ich, gerade das formstärkste Team der letzten beiden Monate sind. Ich glaube, sie haben jetzt am Wochenende auch schon wieder gewonnen gegen Alemannia Aachen. Das ist ja fast so, wenn die Saison noch zwei, drei Spiele länger dauern würde, dann wären die dann noch ein Aufstiegskandidat.
Ja.
Jetzt muss man sagen, sportlich gesehen scheint man sich gerade ein ganz gutes Gerüst gebaut zu haben für die nächste Saison. Was dann das Drumherum so bringt, wird sich dann zeigen.
Vor allem nachdem die Saison ja relativ schlecht auch losging und man ja auch schon über die Entlassung von Patrick Klöckner nachgedacht hat. Aber insofern hat man sich sportlich immerhin da ein bisschen konsolidiert und vielleicht mit einem neuen Besitzer geht es dann oder fährt man zumindest in ruhige Fahrwasser. Wobei, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber ich betone, das ist angeblich, ja. Angeblich. Soll Jens Lehmann mit einer amerikanischen Investorengruppe Interesse gezeigt haben? Wenn du dir jetzt Jens Lehmann ins Boot holst, also.
Das hat doch bei Hertha schon so gut funktioniert.
Ach du meine Güte. Dann hast du ja gleich.
Bei Augsburg fand ich ihn schon als Co-Trainer interessant.
Das weiß ich, stimmt, der war ja mal Co-Trainer, das habe ich schon wieder vergessen.
Bei Hertha im Aufsichtsrat, das Ganze war ja jetzt gut, auch.
Das weiß ich noch, ja.
Auch nicht gerade, also das meine ich damit grundsätzlich positiv aktuell für beide Seiten, aber mal schauen, was da jetzt so kommt. Übrigens, was da jetzt so kommt, ich sag's gerne im Einsatz, das Sonderspiel ist 1:1 ausgegangen. Damit sind es jetzt 8 Punkte Vorsprung. Die Bayern würden bei einem Sieg damit nächste Woche Meister werden, wenn Leverkusen parallel am Samstagnachmittag nicht gewinnt.
Na, dann schauen wir doch nächste Woche ganz gespannt die Bundesliga-Konferenz live auf Sky. Das ist keine Werbung, Hashtag. Und wir machen zu mit einem auch ein bisschen absurden Thema. Ich komme nicht drum rum, hier aber noch mit dem englischen Fußball abzuschließen. Ich weiß nicht, hatten wir über die Stadionpläne von Manchester United? Ja, hatten wir gesprochen, ne? Okay, also es geht jetzt nicht ums Stadion. Was ja unter der Woche, fangen wir mal so an, war ja crazy, ne? Dieses 5-4 gegen Lyon, das entscheidende Tor von der Harry Maguire. Ey, das ist doch komplett irre. Und heute haben sie direkt zu Hause wieder 1-0 gegen Wolverhampton verloren. Also das gibt einfach Geschichten im Fußball. Das ist, denkst du, du wärst in Absurdistan, ne? Also
diese Verlängerung, da bist du sogar ja in Überzahl, nachdem Tolisso den Platzverweis bekommt. Ja. Kassierst dann 2 Gegentore, liegst 4-2 hinten, bekommst dann einen Strafstoß, machst dann das 4-4, bekommst dann das 5-4. Also, was ein völlig, also ich glaube, es gab noch nie ein Spiel mit so vielen Toren in einer Verlängerung in der gesamten Europapokalgeschichte. Es war völliger Irrsinn und auch mal nochmal was quasi diese Energie im Old Trafford hier eigentlich auslösen könnte, was dieser ganze Mythos Manchester United auslösen konnte. Aber in der Liga hat ja Amorim jetzt auch schon relativ klar betont, dass die Konzentration jetzt klar auf der Europa League liegt.
Ja, sehr.
Ja.
Das Ding ist, das ist ja das Witzige, stell dir mal vor, wir bekommen im Finale Tottenham gegen Manchester United. Also die sind ja Tabellennachbarn und man könnte meinen, ja, weißt du, so unter den Top 6. Nee. Etwas weiter unten. apropos Amorim. Wobei Manchester United, muss man auch dazu sagen, die spielen jetzt im Halbfinale gegen Bilbao und die haben eine Chance auf ein Finale dahor in der Europa League. Also das darf man auch nicht unterschätzen. San Mames, voll geil.
Kann auch Bodø Glimt gegen Athletic Bilbao heißen mit dem Finale da.
Wenn du Lazio in 2 Spielen schlägst, stehst du da nicht ohne Grund, definitiv. Und ich möchte erst mal sehen, Tottenham, erst recht, wenn die da hochreisen. Also,
das wird hart. Spaß beiseite, es ist schon krass, dass ein Tabellen-16. Gegen einen Tabellen-14. Einer Liga in einem Europa-League-Finale stehen können. Also das wäre jetzt von der Konstellation so, dass wir ein Europa-League-Finale zwischen Hoffenheim und Heidenheim hätten.
Ja. Naja.
Waren auch beide im Europapokal dabei, also die Analogie zumindest ist eine Parallelität, aber schon irre, was da los ist.
Mhm. Aber kommen wir jetzt zum Abschluss nochmal zum Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Ruben Amorim, habe ich auch gelesen, dass er, egal wie die Saison jetzt ausgehen wird, ob sie jetzt auch die Europa League gewinnen oder nicht, er sich wohl angeblich keine Sorgen um seinen Job machen muss, erstmal zumindest, weil laut Medienberichten Manchester United ihm sonst eine Abfindung von 24 Millionen Euro zahlen müsste. du musst es dir mal vorstellen, Alter, allein mit dieser Abfindung. Er hat ja jetzt schon für sein Leben ausgesorgt, aber alleine mit dieser Abfindung, allein nur dafür, dass du gekündigt wirst. Und er ist ja jetzt noch nicht alt, ne? Aber kannst du dir ein lustiges Leben machen? Wie geil. Also, ich würde sagen, los, schmeißt mich meinetwegen raus. Also, schmeißt mich lieber jetzt im Sommer raus, wie jetzt irgendwann in der Saison, wenn ich die Abfindung nicht mehr kriege. Gerade ist ja auch die Frage, ob er Bock hat, jetzt, ne, diesen, ich will jetzt sagen, Umbruch zu gestalten, aber seit Sir Alex Ferguson weg ist, brechen sie bei United jeden Sommer irgendwas um. Also so viel umbrechen kannst du ja gar nicht im Prinzip. Und so viel Geld rausschmeißen, aber gut, da will ich weg von gehen. bei manchen fließt das Geld, da weißt du nicht, willst du wahrscheinlich auch nicht wissen, woher das kommt, aber. Du
könntest dich auch das Stadion finanzieren, aber.
Ja, richtig, 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 mit dem schönen Spinnennetz. Ne? Also, aber ist schon irre, oder? Also.
Ja, es ist, also die Zahl war jetzt auch neu, ich war jetzt selbst gerade ein bisschen sprachlos, was diese Riesenzahl, 24, also es ist ja völlig irre. Aber klar, je nachdem, glaube ich, also rein sportlich kann es natürlich schon reizvoll sein, wenn du dich über die Europa League ja sogar für die Champions League qualifizieren würdest, was das für eine Konstellation gibt. Also da bin ich schon mal gespannt. Es gibt dann ja sogar Konstellationen, wenn ich noch den kleinen Exkurs machen darf, wenn United oder Tottenham die Europa League gewinnen, die Premier League sowieso den 5. Startplatz bekommt für die Champions League. Weil sie ja unter die Top 3 Nationen kommen werden.
Ja.
Dann wird es ja eine Konstellation geben, in der die Premier League 6 Champions League Starter hat.
Ist das so?
Es müsste ja so sein, weil der 5. bekommt ja quasi den zusätzlichen Platz durch die 5-Jahres-Wertung. Straf mich jetzt Lügen, aber das hätte ich jetzt mal so in den Raum geworfen.
Ich kann dir das ehrlicherweise gar nicht sagen, weil ich in dieser ganzen Rechnerei auch immer total raus bin. Oh, das ist mir immer zu blöd irgendwie. Weißt du, ich denke mir mal so, ich werte dann die Tabellen oder die Wettbewerbe aus und sie sagen mir dann hier 6, 7 Mannschaften und ich sage, gut, okay, meinetwegen. Aber dieses Hin- und Hergerät, das macht mich auch bekloppt, gerade mit diesen neuen Formaten dann immer. Und werde dann schon immer kirre, wenn ich jetzt schon die möglichen Gegner von Arminia Bielefeld sehe. Also insofern.
Also das bringe ich in jedem Fall in Erfahrung und schreibe ich in die Kommentare unter sämtliche Posts, alles Mögliche.
Unbedingt. Das liefern wir noch nach. Und dann würde ich sagen, Nico, in dem schönen Gedanken, dass wir leider für unsere Jobs, wenn wir gekündigt werden sollten, leider keine 24 Millionen Euro kriegen, verabschieden wir uns in den Abend. Hat wie immer großen Spaß gemacht und ich kann für uns beide sprechen, wir sind gespannt, was die Saison noch für ein wahnsinniges Ende bereithält. In jeglicher Hinsicht, man weiß es ja nicht.
In jedem Fall vielleicht mit weiteren Rekordhalbzeiten. Ich auf jeden Fall freue mich auf die letzten 4 Wochen plus, was dann Europameisterschafts- und Club-WM-technisch noch so kommt.
Auf die Club-WM freust du dich?
Nein, aber ich habe es jetzt einfach noch zur Europameisterschaft dazugepackt. Also es bezieht sich eher auf die Europameisterschaft, auf die ich mich freue.
Der Frauen?
Ja.
Okay, nee, cool. Ja, da freue ich mich auch drauf. Okay, gut. Haben wir das geklärt, aber ich war jetzt gerade ein wenig verwirrt. Ich hab so einen kurzen Schlaganfall gekriegt, als du Club-WM gesagt hast. Weil ich irgendwie auch drauf gewartet habe, sagt er jetzt Club-WM? Sagt er das wirklich? Okay, gut. Aber ja, dann haben wir das jetzt noch festgezogen. Ich werde natürlich auch die Bayern-Spiele mir angucken. Hallo, Boca Juniors, ist schon geil. So. Aber ansonsten wird sich das, glaube ich, in Grenzen halten. Oh, hast du gesehen? Nee, ich habe es dir weitergeschickt, ne? Apropos Club-WM. Gianni Infantino hat ja jetzt den 1000. War das jetzt der? Nee, oder der 100. Nee, ich glaube, der 1000.
Der 1000.
Volunteer hat er begrüßt. Und hat ihm ein Geschenk gemacht. Ich hab's dir geschickt, ne, weil du so lachst.
Ja,
ne?
Ja.
Für alle, die das nicht gesehen haben, das ist Comedy Gold. Weißt du, man denkt so, boah, geil, was kriegt der jetzt geil? Finaltickets oder so. Er hat ihm einfach den offiziellen Spielball als Geschenk gegeben. Und man sieht so, also the ball. Oh, the ball. Man sieht so richtig, wie es dem armen Volunteer aus dem Gesicht so fällt. Ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass sie vielleicht in jedem Goodie-Bag so, weißt du, so kleine WM-Spielbälle einfach sowieso schon gegeben haben.
Ja.
Aber vor allem wäre der irgendwie unterschrieben gewesen von Spieler, hätte ich gesagt, okay, gut, aber hier gibt's einfach den fucking Spielball.
Jeder 1000. kriegt einen Ball, der Rest kriegt vielleicht eine Packung irgendwelcher Süßigkeiten.
Ja, ey, das ist Wahnsinn. Na gut, dann machen wir jetzt aber wirklich Schluss. Nico, ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir hören uns bald wieder. Und auch an euch da draußen, bewertet, teilt den Podcast. Darüber würden wir uns sehr freuen, wenn ihr Feedback habt. Immer her damit, die Planungen für die neue Saison laufen schon. Da wird es wahrscheinlich auch ein paar Veränderungen geben. Aber wie gesagt, das arbeiten wir gerade noch aus. Also, wenn ihr neue Ideen habt, immer her damit. über Instagram, Fußball, Film und mehr. Und ansonsten natürlich könnt ihr auch überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr natürlich auch schreiben. So, das war's. Ich sag tschüss und ö und bis in 2 Wochen.
Ciao, ciao.